Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
SMS-Alarm im Provinzkloster. Pater Bert, wie immer bekleidet mit Badelatschen, Boxershorts und T-Shirt, liest die Nachricht eines Reisbauern. Sofort simst er weiter an einen Mitarbeiter. Der muss sich umgehend mit einem Komitee aus Vertretern des Militärs und der Rebellen treffen. Gemeinsam sollen sie einen nahegelegenen Sumpf hier auf den Philippinen inspizieren. Denn dort sind Bomben hochgegangen, in der Nähe einer Friedenszone. Da hört für Pater Bert jede Toleranz auf. Denn solche Peace Zones sind für ihn der Königsweg zum Frieden auf den Philippinen.
Es war im Jahr 2000, als wir damit anfingen, über Friedenszonen nachzudenken. Die Friedensgespräche waren abgebrochen worden, die Menschen hatten keine Hoffnung mehr. Also wollten wir ein Zeichen setzen, dass es immer noch Hoffnung auf Frieden gibt, auch in Kriegszeiten. Es war eine verrückte Idee und die Menschen trauten ihr nicht.
Folge 6. Philippinen. Dörfer ohne Krieg. Ein Feature von Heiner Wember und Tillmann Wörz.
Pater Bert lebt im Konvent der unbefleckten Empfängnis. Hier hat er hervorragenden Handyempfang. Muss ja auch, denn der Konvent ist eine Nachrichtenzentrale. Für den 45-jährigen Filipino ist Kommunikation das wichtigste Mittel im Kampf für die Friedenszone. Die Nachricht von Bomben in der Peace Zone geht sofort weiter an ein Netzwerk von 400 Nichtregierungsorganisationen im Land und vor allem an die Friedensberaterin der Präsidentin im fernen Manila. Das sind des Paters Truppen. Ansonsten ist er so viel unterwegs in seiner Region, dass er kaum noch zum Messehalten kommt. Nur sonntags streift er die weiße Kutte über und predigt. Ein fast schüchtern wirkender, schmaler Mann mit randloser Brille. 500 Zuhörer sind da. Pater Bert ist hier eine große Hoffnung. Gott ist Halt und Inspiration für Pater Bert. Doch inzwischen ist für ihn nicht mehr entscheidend, ob dieser Gott Jahwe oder Allah heißt. Pater Bert will das Göttliche in jedem Menschen wecken und damit das Friedliche. Im Büro des Paters hängt ein Kreuz an der Wand und in der Ecke lehnt aufgerollt ein Gebetsteppich. Den hat er für seine muslimischen Mitarbeiter in Malaysia besorgt. Schließlich, so der Pater, müssen Moslems 5-mal am Tag beten. Der Muslim Baba Butz breitet den Teppich oft aus.
Manchmal, wenn die Zeit zum Beten da ist, beten wir im Raum von Vater Bert. Wenn sich ein Kreuz im Raum befindet, decken wir Kleidungsstücke drüber, damit wir uns konzentrieren können.
Für Pater Bert geht es in dem Krieg auf der philippinischen Insel Mindanao nicht um Religion, sondern um Macht und Ungerechtigkeit. Und wenn er es schafft, Christen und Moslems in ihren Dörfern wieder näher zu bringen, dann sieht er auch Chancen auf eine allgemeine Entspannung. 40 Friedenszonen gibt es inzwischen auf den Philippinen. Ganze Dörfer werden dabei aus der Schusslinie genommen. Militär und Rebellen versprechen, sie nicht zum Kampfgebiet zu machen. Die Menschen können wieder ihre Felder bestellen und ihre Kinder zur Schule schicken. Diese Friedensinseln sind ansteckend für die Nachbarn, sagt Pater Bert, aber sie sind auch Lehrbeispiel für die Militärs und Rebellen.
Die Einstellung verändert sich hier grundsätzlich. Der wirkliche Feind ist nicht der Rebell oder der Soldat, sondern es ist der Krieg an sich. Und wie könnte Krieg wirklich verhindert werden? Nur, wenn die Kämpfer mit einbezogen werden. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch tief im Herzen menschliche Güte trägt. Auch wenn er ein Rebell oder ein Soldat ist, tief in seinem Herzen ist Güte. Und daran glauben wir.
Bei Pater Bert versetzt der Glaube Berge. Denn nach alledem, was der Priester erlebt hat, wären die meisten Menschen in seiner Situation vom Glauben an die Menschheit abgefallen.
I work in Hulo for 9 years. First year, Obama was planted the sacristy.
Ich habe 9 Jahre lang auf der Insel Hulo gearbeitet. Im ersten Jahr wurde eine Bombe an der Sakristei gelegt. Gut, dass sie nicht explodierte. Im zweiten Jahr gab es einen Versuch, die Kathedrale niederzubrennen. Und im dritten Jahr wurde der Bischof ermordet. Der Bischof war der friedvollste Mensch auf ganz Hulu. Seine Mission war es, eine harmonische Beziehung zwischen Christen und Muslimen herzustellen. Die Leute liebten ihn. Als er ermordet wurde, flackten sogar die Muslime. 8 Kugeln trafen seinen Körper. Seitdem hasste ich die Moslems. Ein Vorgesetzter holte mich aus Hulu heraus und brachte mich nach Piket. Ich hätte nie gedacht, dass ich in die Stadt geschickt werden würde, in der die Rebellen ihr drittgrößtes Lager hatten. 10 Tage nach meiner Ankunft kam es zu einer großen bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den Regierungseinheiten und den Rebellen der MILF. Es war das erste Mal, dass ich die Flucht von Leuten erlebte. Kinder und Frauen mit Babys auf den Armen, so wie Haustiere. Sie eilten in die Flüchtlingslager. Es war entsetzlich.
It was horrifying.
Pater Bert fühlte sich innerlich zerrissen. Zerrissen zwischen seinem Hass auf Moslems und dem Gebot der Nächstenliebe.
I would go back to my convent and lock myself in the room and again I would cry.
Ich ging zurück in meinen Konvent und schloss mich ein. Und dann musste ich wieder weinen. Ich hasste die Moslems, aber zur gleichen Zeit sah ich, wie die Menschen litten. Und dann erinnerte ich mich an Bischof Ben, wie er sein Leben lebte, indem er für eine harmonische Beziehung zwischen Moslems und Christen eintrat und den Armen half. Für einen Christen wie mich ist es eine soziale Verantwortung. Ich hätte mich verstellen können und blind bleiben können gegenüber dem Leiden der Menschen. Aber ich habe das Menschliche gewählt. Und so fand ich mich plötzlich dabei, wie ich den Vertriebenen half.
Mindanao ist die zweitgrößte und südlichste Insel der Philippinen. Sie gilt als Kornkammer des Landes. Moslems kamen schon 200 Jahre vor den Spaniern nach Mindanao. Die christlichen Seefahrer eroberten allmählich die Insel von Norden her. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren fast alle Einwohner Mindanaos Moslems, Moros. Heute haben sie nur noch einen Bevölkerungsanteil von etwa 20%. Das hängt zusammen mit der brachialen Ansiedlungspolitik, vor allem unter dem Diktator Marcos. Die Christen aus dem Norden nahmen sich das fruchtbare Land und vertrieben die Moslems. In den 70er Jahren gründete sich eine große moslemische Rebellenorganisation, die vor allem von Libyen finanziert wurde. In den Kriegswellen seitdem kamen etwa 100.000 Menschen ums Leben. Eine 500.000 musste fliehen und lange Zeit in Flüchtlingslagern vegetieren. In den 90er Jahren gab es einen Teilfrieden. Die größte moslemische Rebellenbewegung schloss Frieden mit der Regierung. Moslems erhielten teilautonome Gebiete auf Mindanao. Die kleinere Rebellenbewegung Moro Islamic Liberation Front, kurz MILF, kämpfte in den übrigen Gebieten weiter. Präsident Estrada konzentrierte im Jahr 2000 einen Großteil seiner Armee auf Mindanao, um diese Rebellen zu schlagen. Ihre Stützpunkte wurden erobert. In der zerstörten Moschee der Rebellenzentrale grillte Estrada mit seinen Soldaten zusammen ganze Schweine am Spieß, demonstrativ vor laufenden Kameras. Das schürte den Hass nur noch weiter und die versprengten Rebellen konnten sich wieder sammeln. Die seit 2002 amtierende und gerade wiedergewählte Präsidentin Arroyo versucht einen Ausgleich mit den Rebellen, ist in dieser Politik allerdings nicht konsequent. Immerhin sorgte sie dafür, dass in den Vereinigten Staaten die MILF von der Liste der Terrororganisation gestrichen wurde. Im Gegensatz zu der radikal-islamischen Gruppe Abu Sayyaf, einer kleinen Terrororganisation auf der Nachbarinsel Cholo, die vor einigen Jahren neben anderen auch die deutsche Familie Wallert entführte.
Pater Bert kann sich von seiner eigenen traumatischen Geschichte besser lösen, wenn er sich klarmacht, dass es den Moslems ähnlich erging. Zum Beispiel seinem engen Mitarbeiter und Freund Baba Butz. Bevor Baba ein Interview beginnt, betet er. Baba Butz ist ein herzlicher Mensch mit großen, weichen Augen. Aber wenn ihn niemand beobachtet, fallen seine Mundwinkel nach unten. Die Lippen werden dünn, der Blick starr. Sein Leben vor dem Zusammentreffen mit Pater Bert hat Spuren hinterlassen.
Ich war Zeuge von einigen Massakern in der Moschee. In Maniling wurden alle Bewohner in die Moschee gerufen und nachdem sie drin waren, begann das Schießen und Granaten wurden in die Moschee geschleudert. Es gibt keinen Weg mehr, nach den Gräbern der Leute zu suchen. Die Moschee wurde ihr Grab. Das führte dazu, dass ich meine Stelle in der Verwaltung aufgab und in die Befreiungsfront eintrat, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Nach einem Jahr wurde ich zum Regimentskommandeur der Alpha-Truppe, eine Angriffstruppe für ganz Mindanao. Ich führte 1300 bewaffnete Kämpfer. Nach einigen Gefechten geriet ich in 5 Hinterhalte. Ich überlebte. Es ist auf meinen Körper geschrieben. Hier, das ist das Einschussloch und das der Austritt.
My body here. This is the entrance and this is the outlet.
Als Baba Butz verletzt war und nicht kämpfen konnte, sah er das Elend ringsum und kam zu der Erkenntnis, dass der Krieg nur Unschuldige tötet. Er löste sich von den Rebellen und fing bei Entwicklungsorganisationen an. Auf Pater Bert stieß er, als sie gemeinsam 1997 ein muslimisches Dorf wieder aufbauten.
Here in the Paris. If our relatives saw us here, they ask themselves.
Hier im Konvent, wenn unsere Verwandten uns hier sehen, fragen sie, sind die zum Christentum übergetreten? Am Ende erklären wir, dass der christliche Weg zum Frieden genau der gleiche Weg ist wie der islamische Weg zum Frieden. Und die Menschen in den Flüchtlingslagern erkennen die Wahrheit. Weil Vater Bert hartnäckig versucht, den christlichen Vertriebenen genauso zu helfen wie den muslimischen Vertriebenen.
Because Father Bert is trying hard to help equal evacuees of the Christian and the Muslim evacuees.
Den blauen Samurai kennt jeder in der Gegend. Es ist der Suzuki-Geländewagen von Pater Bert. Denn der Pater ist meistens nicht in seinem Kloster mit dem guten Empfang, sondern unterwegs auf Friedensmission. Der Samurai fährt nach Nalapaan. Das Dorf ist heute eine gut funktionierende Friedenszone. Vor 4 Jahren sah das ganz anders aus. Rebellen sperrten an einer Brücke die wichtige Überlandstraße. Sie wollten der Armee den Nachschub abschneiden. Die Einwohner des nahegelegenen Dorfes Nalapaan blieben zwischen den Fronten stecken. Pater Bert durchbrach die Linien mit seinem blauen Samurai, schrie einen Offizier an, der ihn daran hindern wollte, verhandelte mit den Rebellen und der Armee. Wenige Stunden, nachdem die Zivilisten in seinen Konvent der unbefleckten Empfängnis geflüchtet waren, schlugen die ersten 105mm Granaten in Nalapaan ein. Pater Berts Konvent war nun ein Flüchtlingslager. Die Masern brachen aus, 80 Kinder starben. Oder waren es 120? Pater Bert hörte auf zu zählen. Kein internationaler Beobachter führte Opferstatistiken wie in Afghanistan oder dem Irak. Dafür scheint ihnen der Krieg auf Mindanao zu unbedeutend. Pater Bert erkannte, die Leute müssen so schnell wie möglich zurück in ihr Dorf.
Wir sagten, es gibt in den Flüchtlingslagern keine Zukunft. Wir müssen die Leute zurück in ihre Häuser bringen. Aber wie? Der Krieg ging weiter. Wir sagten ihnen, dass sie zurückgehen sollen, dass wir ihnen helfen würden. Aber sie wollten nicht, sie hatten Angst. Sie wollten nicht, bis wir mit den Rebellen und der Armee verhandelt hatten.
Heute steht ein Schild am Dorfeingang. Darauf steht: Beginn der Friedenszone Nalapaan. Die Friedenszone ist verletzlich. Sie hat keinen bewaffneten Schutz und unterscheidet sich äußerlich kaum von jedem anderen Dorf auf Mindanao. Verstreut zwischen Bananenstauden und Kokospalmen stehen Stelzhütten aus Bastmatten und Palmblättern, ohne Strom und fließend Wasser. Nichts lässt erkennen, ob eine Hütte einem Christen oder Muslim gehört. Das Besondere an Nalapaan offenbart sich im Detail. Kinder spielen ohne Angst das, was ihnen in den Sinn kommt. Für Pater Bert sind das Sternstunden.
Sie hatten einen Hühnerkampf und haben gewonnen.
Ja, Deutsche Kinder spielen Fußball. Auf Mindanao spielen Kinder Basketball. In Alapan sind die Mannschaften muslimisch-christlich gemischt. Außerdem gehen sie wieder gemeinsam zur Schule. Eltern helfen sich in Alapan wieder gegenseitig auf den Feldern. Die Muslime bei der Maisernte der Christen, die Christen bei der Reisernte der Muslime. Für 12 geerntete Sack gibt es einen als Lohn für den Helfer. Nalapa'an wurde während der Gefechte 2001 und 2003 nicht wieder zerstört, wie in den Jahren zuvor. Rebellen und Armee kämpften weiter westlich. Nach dem kleinen Frieden kamen Hilfsorganisationen und brachten Ziegen, Saatgut, Pflüge. Sie verlegten Wasserrohre, bauten Straßen und Häuser. Auch die Caritas beteiligte sich am Wiederaufbau. Bei so viel Unterstützung wollte die Regierung nicht untätig erscheinen und reparierte die Dorfstraße. Ganz geheuer ist das dem Brigadekommandeur Cachuela alles noch nicht. Er ist von Regierungsseite verantwortlich für diese Friedenszone und traut dem Frieden nicht ganz.
Wir werden mit allen Mitteln die ganze Macht des Gesetzes anwenden, wenn die Rebellen die Friedenszonen nicht respektieren. Wenn sie den normalen Tagesablauf der Menschen in den Gemeinden stören, dann werden wir kommen und für Ordnung sorgen.
Pater Bert sagt, andere Militärs wissen, dass die Kämpfer der Rebellen wieder in ihre Dörfer zurückkehren, um als Bauern zu arbeiten und bei der Ernte zu helfen.
Dass die Rebellen einen Ort brauchen, wo sie bleiben können, das ist eine Art von Eingeständnis. Die Regierung weiß das. Die Abmachung ist sehr klar. Kein militärisches Training in den Dörfern, keine Truppenansammlung, kein Unterschlupf für kriminelle Elemente. Die Rebellen können bleiben und auf den Feldern arbeiten.
Eine Abmachung, die funktioniert. Der muslimische Clanchef von Nalapa'an schwärmt geradezu von den vielen Erfolgen der Friedenszone.
Wir hatten die Sprache des anderen verlernt. Jetzt sieht es so aus, als ob sich die Kinder wieder untereinander verstehen. Muslimische sprechen nun auch wie Sayan, christliche Moro. Früher haben die Leute zusammengearbeitet, sich gegenseitig geholfen beim Pflanzen während der Regenzeit. Wir versuchen nun, das gemeinsame Feiern im Dorf wieder populär zu machen. Zu Weihnachten oder zum Ende des Ramadan, da feiern wir zusammen, um den alten Geist wiederzubeleben. Benachbarte Dörfer sind neidisch geworden auf die Unterstützung durch die Hilfsorganisationen, auf die Erfolge des Modells in Nalapa'an. Sie wollen jetzt auch zur Friedenszone gehören.
Die Versammlung beginnt mit einem christlichen Gebet. Es geht um die Erweiterung der Friedenszone Nalapa'an. Rund um einen langen Holztisch sitzen 7 ehrwürdige Herren. Ein Palmdach schützt sie vor der tropischen Sonne. Es sind die Dorfchefs aus den umliegenden Orten, christliche und muslimische. Sie halten Rat. Wie soll die Ausrufung der Friedenszone Ende November im Konvent der unbefleckten Empfängnis zelebriert werden? Klar, am Anfang wird gebetet, alle gemeinsam, aber dann... Ein Dorfchef schlägt vor, dann erstmal das Finale des Basketballturniers zwischen den Dörfern durchzuführen. Die meisten sind dafür. Der älteste Mann kommt mit einem weisen Ratschlag für das weitere Prozedere. Auf die richtigen Gäste kommt es an. Er will nicht nur das Zentralkomitee der Rebellen einladen, sondern auch einen Vertreter des militärischen Arms dabei haben. Nur der kann glaubhaft zusichern, dass die MILF nicht wieder in die Friedenszone eindringt. Die Versammlung endet mit einem muslimischen Gebet.
Die erste Friedenszone auf den Philippinen wurde 1988 in Naga City ausgerufen, einer bergigen Gegend, in der die kommunistische New People's Army gegen die Regierung kämpfte. Der Ältestenrat in Naga City war stark genug, das Waffenverbot bei den jungen Männern im kampffähigen Alter durchzusetzen. Heute ist die 100.000 Einwohnerstadt ein prosperierender Erholungsort für Touristen aus Manila. Weitere Gemeinden folgten, 40 insgesamt. Allerdings hatte nicht jede einen Ältestenrat wie Naga City. Nach einer Studie des Gaston Ortigas Friedensinstituts in Manila hängt der Erfolg einer Friedenszone entscheidend davon ab, ob sich Institutionen wie der Ältestenrat oder die Kirche für die Zone stark machen. In Tulunam brach vor einigen Monaten die Peace Zone zusammen. Rebellen hätten Waffen hineingeschmuggelt und sie zur Auffrischung ihrer Kräfte missbraucht, behauptete die Armee. Sie besetzte die Stadt vorübergehend.
Pater Bert ist sich heute sicher, nicht der Glauben entzweit die Menschen, sondern er dient nur als Vorwand für Gewalt. Der Krieg von außen, die Ungerechtigkeit und die Angst machen Menschen zu Hordentieren, die sich aus Bedrohungsängsten einer Gruppe anschließen.
You see, in times of war, there is a polarization in the community.
In Kriegszeiten findet in den Dörfern eine Polarisierung statt. Die Christen sympathisieren mit den Soldaten der Armee, die Moslems mit den Rebellen. In Kriegszeiten werden jahrhundertealte Vorurteile wieder wach. Du merkst das auf den Märkten, in den Büros, in den Schulen. Der schwierigste Moment kommt dann, wenn sie zurück in ihre Häuser kommen und ihre Dörfer wieder aufbauen. Denn sie haben immer noch diese Gefühle.
Pater Bert arbeitet mit zwei Wegen. Der Frieden muss für ihn von oben und von unten gleichzeitig kommen.
Der Frieden ist einfach zu wichtig, um ihn der Regierung und den Rebellen zu überlassen. Wir glauben aber auch, wenn die Leute allein auf sich gestellt sind, dann ist es auch sehr schwierig, einen dauerhaften Frieden für Mindanao zu erreichen. Weil politische Entscheidungen nicht in den Dörfern beschlossen werden, sondern am Verhandlungstisch von den zwei Hauptakteuren. Und das sind die Rebellen der MILF und die Regierung. Deshalb ist Frieden eine gemeinsame Arbeit aller Beteiligten. Deshalb schalten wir die Medien ein, die Regierung, das Militär, die Akademiker, internationale Nichtregierungsorganisationen und die Dörfer. Wir arbeiten mit Dialog auf verschiedenen Ebenen.
Der Samurai ist wieder unterwegs. Pater Bert hat hier auf Mindanao seine Aufgabe gefunden. Jeglichen Hass hat er abgelegt und auch die Angst. Er weiß, dass es ihn genauso treffen kann wie damals seinen Bischof.
Als ich diese Arbeit übernahm, war ich auf alles gefasst. Mein Bischof war gestorben, er war ermordet worden. Als ich dies akzeptierte, wusste ich, es kann mir alles zustoßen. Friedensstifter glauben, dass sie mit ihrer Arbeit sehr verbunden sind. Aber ich weiß nicht, wenn es zur Sache geht, wie viele Menschen würden für den Frieden ihr Leben riskieren? Soldaten und Rebellen sterben auf den Schlachtfeldern für einen sinnlosen Krieg. Wir kämpfen für den Frieden. Aber wir sind nicht darauf vorbereitet zu sterben. Wie kann man da erwarten, dass der Frieden gewinnt?
Der Pater hat Erfolg. Er könnte seine Beliebtheit auch für seine Religion nutzen. Warum missioniert er nicht und macht aus Moslems Christen?
Oh nein. Ich will Menschen zu Gott bringen, nicht zu meiner Kirche, zu meiner Religion. Ich will den Frieden Gottes in die Dörfer tragen. Das grundsätzlich Gute Gottes. Ich will, dass die Leute glauben, Gott ist grundsätzlich gut.
So we're here. We arrived safe. We're still alive.
Da sind wir. Und wir sind unversehrt.
Okay.
Pater Bert ist wieder zu Hause im Konvent der unbefleckten Empfängnis. Sein muslimischer Mitarbeiter Baba Butz aber ist noch draußen in Linguasan. Am nächsten Tag dringt er gemeinsam mit dem Waffenstillstandskomitee von Armee und Rebellen in den Sumpf. Alle sitzen in einem Boot. Junge Männer mit Panzerfäusten, uralten Maschinengewehren und Patronengürteln kreuzweise um ihre Schultern gelegt, sichern die Kanus am Bug und am Heck. Piratentücher verhüllen ihre pickligen Gesichter. Baba Butz trägt eine graue, ausgeleierte Weste, auf die mit rotem Zwirn Ceasefire Watch, Waffenstillstandswache, gestickt ist. Seine Hose hat er hochgekrempelt. Der Major der Armee trägt braune Lederslipper und ein gelbes Poloshirt. An seinem Gürtel klemmt ein Satellitentelefon. Er ähnelt dem Delegierten der Rebellen, Sohn eines Sultans und Mitglied des Zentralkomitees der MILF. Beide sprechen erheblich lauter als Baba Butz. Sogar eine Kamera des philippinischen Fernsehens ist dabei, in die sie schauen können. Major Dixon gibt ein Statement.
We'll go to the place where it was the scene of the airstrike last Friday, the 13th of August, 2004.
Am Rand des Sumpfes erreichen sie den Bootssteg eines Fischerdorfs. Ein Mädchen wird befragt.
Sehr früh am Morgen kamen einige Flugzeuge und Hubschrauber. Sie schossen Raketen auf Häuser, die Hubschrauber. Sie schossen Raketen, auch auf meines. Ich sprang ins Wasser. Und als ich wegschwamm, sah ich die Wunde an meinem rechten Arm. Meine Eltern und ich flüchteten zu den anderen am Rand des Sumpfes und warteten ein paar Stunden. Die Hubschrauber kreisten in der Luft.
Eine Gruppe Krimineller hatte sich hier verschanzt, die sogenannte Pentagon Gang. Das Komitee soll herausfinden, ob die Bande etwas mit den Rebellen zu tun hat. Vor einem Jahr eskalierte eine ähnliche Situation. Auch bei jenem Krieg war die Pentagon Gang der Auslöser. Die Gang finanziere die Rebellen, hatte die Armee behauptet. Als Regierungstruppen das Versteck im Sumpf überrennen wollten, schlugen die Rebellen zurück. Die Kämpfe weiteten sich auf ganz Zentral-Mindanao aus und Pater Berts Konvent füllte sich wieder einmal mit Flüchtlingen. Im Versteck der Gang marschiert Baba Butz vorneweg und begleitet die Ermittlungen als Friedenswächter.
Da oben im Dach sieht man die Einschusslöcher. Hier im Bett sieht man aber keine Zeichen, dass sie durchgegangen sind.
Wahrscheinlich 7 Bandenmitglieder starben bei dem Bombenangriff der Armee. Major Dixon gibt nach der Besichtigung Entwarnung. Der Rebellenführer stimmt dem Vertreter der Armee zu.
Das Ergebnis unserer Mission ist, dass die Menschen jetzt wieder nach Hause zurückkehren können. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass Delegierte der Regierung und von der Befreiungsfront, der MILF, hier waren. Wir haben ihnen erklärt, dass der Angriff nur gesetzlosen Elementen gegolten hat und weder den Bewohnern hier noch der MILF.
Gegen 5 Uhr abends füllt sich der Konvent der Unbefleckten Empfängnis wieder mit Leben. Baba Butz kehrt freudestrahlend zurück und geht in Pater Berts Zimmer beten. Zur gleichen Zeit sitzen 3000 Kilometer weiter östlich die Repräsentanten von Rebellen und Regierung an einem Verhandlungstisch in Malaysia und gehen zum ersten Mal in der Geschichte des Friedensprozesses Details wie die Landfrage an. In Manila sind die Bürozeiten vorüber. Und Pater Bert bekommt von der Präsidentenberaterin eine SMS.
Glückwunsch, Pater, für den Einsatz der Waffenstillstandswacht.
Das Rote Kreuz Schweden hat sich für einen Besuch angekündigt. Außerdem ein Mitarbeiter der Weltbank. Er interessiere sich für die Nachkriegsgesellschaft auf Mindanao. Pater Bert zuckt schüchtern mit den Schultern. Der Optimismus der Weltbank übersteigt sogar sein Gottvertrauen. Vertrauen, dass der Frieden in Mindanao wächst wie die Friedenszonen.
Sie hörten Peace Counts, Frieden zählt.
Folge 6. Philippinen, Dörfer ohne Krieg.
Von Heiner Wember und Tillmann Wörz.
Es sprachen
Irmhild Willenbrink,
Hartmut Stanke,
Sabine Negulescu,
Andreas Ladwig,
Heiner Wember.
Technische Realisation Edmund Haug-Jurisch. Redaktion Florian Quecke. Regie Heiner Wember.
Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.
Nähere Angaben zu dieser Serie hält unsere Hotline bereit unter der Nummer 0180 5678 und 3x5. Dieser Anruf kostet aus dem deutschen Festnetz 12 Cent pro Minute. Weitere Informationen und die Manuskripte der Serie gibt es auch im Internet unter wdr5.de. Mit dieser Sendung endet unsere Friedensberichterstattung. Ab dem kommenden Sonntag hören Sie an dieser Stelle Abzocker oder ehrbare Kaufleute – Manager in der Krise. Eine Serie in 5 Teilen.